Birdlife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife-Gezwitscher. Danke, dass Sie wieder reinhören oder nicht wieder reinhören, sondern zum ersten Mal vielleicht sogar reinhören. In dieser Folge besprechen wir Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Hinsicht auf den Vogelschutz. Denn es steht ja außer Frage, dass sich die Klimakrise und die Biodiversitätskrise bedingen und es für diese große ökologische Zwillingskrise eine Lösung braucht, um unseren Planeten und seine Bewohner langfristig zu retten. Oftmals stehen beim ersten Blick die Maßnahmen rund um erneuerbare Energien jedoch im Konflikt mit dem Vogelschutz. Dass es aber nicht immer so sein muss und es auch Lösungsmöglichkeiten gibt, besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Dazu ist meine Kollegin Bernadette Strohmeier zu Gast, die sich bereits intensiv an einer BirdLife-Studie mit der Frage der Naturverträglichkeit und Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschäftigt hat. Danke, Bernadette, dass du heute da bist und mit uns über dieses extrem wichtige Thema sprechen wirst.
Ja, hallo Lisa, danke, dass ich heute dabei sein darf.
Wasserkraftanlagen, Windparks und Photovoltaikanlagen, erneuerbare Energien werden als die Lösung gesehen, der Klimakatastrophe Einhalt zu gebieten und die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden dabei eine große Rolle spielen, das wissen wir alle. Kannst du uns aber einen Einblick geben, wie es um die heimische Stromversorgung steht und welche Maßnahmen Österreich in den nächsten Jahren dahingehend plant?
Ja, du hast recht. Erneuerbare Energien werden als die Lösung gesehen, betrachtet, um die Klimakrise zu bewältigen. Da muss ich jedoch ein bisschen einhaken, denn allein der technische Ausbau der Erneuerbaren ist nicht das Allheilmittel zur Bewältigung der Klimakrise, muss man sagen. Es ist richtig und es ist wichtig, dass Österreich sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 den heimischen Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energien zu decken und hier besonders der Ausbau der PV im Vordergrund stehen soll, also neben dem Ausbau der Windkraft. Jedoch muss uns schon klar sein, dass es noch viel wichtiger ist, das gesamte System zu ändern. Wir müssen Energie einsparen und effizienter nutzen. Und das fängt an bei einer stärkeren Forcierung der Kreislaufwirtschaft oder geht hin bis zu einer CO2-Bepreisung für Treibstoff und Co. Und wenn wir uns nur auf den Ausbau von erneuerbaren Energien beschränken, aber sonst auf Business as usual machen, dann werden wir laut KlimaexpertInnen niemals das Maximalziel der globalen 1,5 Grad Erwärmung schaffen. Und momentan schaut es leider danach so aus. Aber nun zu deiner eigentlichen Frage. Also Österreichs Regierung möchte ja bis zum Jahr 2030 die Produktion von Strom aus PV enorm erhöhen. Konkret sollen es 11 Terawattstunden sein. Es schaut aber momentan so aus, als wären so, sollten sogar mehr als 11 werden. Und zusammen mit den Ausbauzielen der anderen erneuerbaren Energieträgern würden wir dann bei 100% Strom aus Erneuerbaren stehen. Und aktuell stehen wir aber bei etwas mehr als nur 2 Terawattstunden. Also da gibt es noch großen Bedarf, also 2 Terawattstunden aus PV. Und wie einige Berechnungen ergeben, wird es aber leider nicht ganz ohne Ausbau der PV auf der Freifläche gehen können. Weil das Ziel zu erreichen, werden wir nie, leider Gottes, nur auf Dächern und gebäudeintegrierten PV schaffen. Der Flaschenhals ist nämlich der Faktor Zeit. Also es muss uns klar sein, dass PV-Anlagen Teil des Landschaftsbildes sein werden, nur das darf halt nicht ungeregelt und auch auf keinen Fall auf Kosten der Natur geschehen. Und es müssen ebenso alle Anstrengungen unternommen werden, dass aber trotzdem der Ausbau auf Dächern und bereits versiegelten Flächen mindestens genauso intensiv vorangetrieben werden, wie eben dann auch auf der Freifläche.
Danke dir für diesen ersten Einblick. Für uns ist es natürlich nicht schön, wenn man so eine Anlage vor der Siedlung direkt am Feld stehen hat. Aber viel schlimmer ist es für die Vogelwelt, wenn eben dadurch wichtige Lebensräume verloren gehen. Welche Vogelarten leiden denn hier besonders darunter und warum genau?
Ja genau, die gravierendste Veränderung ist natürlich, dass vertikale Strukturen in die Landschaft gestellt werden. Und das direkt, also wenn dies zum Beispiel ein Lebensraum einer Art negativ wirken kann. Das kann den Brutplatz an sich genauso wie den Nahrungsraum betreffen. Und vor allem Offenland-Brutvogelarten reagieren oft sehr sensibel auf vertikale Strukturen in einer ansonsten offenen Landschaft, also mit wenigen Bäumen. Und als Beispiel bringe ich gern die Wiesenweihe, weil sie brütet bei uns eher in Getreidefeldern. Also sie heißt Wiesenweihe, aber bei uns brütet sie eher in Getreidefeldern und jagt auch auf diesen, beziehungsweise eben auch auf Ackerbrachen. Und sie benötigt freie Sicht. Und diese würden durch großflächige Solarmodulreihen eben eingeschränkt werden, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Verdrängung von dieser Art führen würde. Und aktuell sind im Nahbereich von bekannten Wiesenweihenvorkommen in Niederösterreich einige Anlagen geplant. Ja, und Voruntersuchungen und Monitorings werden uns dann hoffentlich mehr Erkenntnisgewinn bringen, aber aus unserer Sicht sollte es absolut, also ein absolutes Vorsorgeprinzip bei solch einer in Österreich vom Aussterben bedrohten Art gelten und es sollte wirklich verhindert werden, dass eine PV-Anlage in einen Kernlebensraum von Wiesenweihen gebaut wird. Auch Arten wie der Wachtelkönig, der ist ein klassischer Offenlandbewohner. Er brütet vorwiegend auf spät gemähten Wiesen oder die Wachtel, die vorwiegend auf Äckern oder Ackerbrachen brütet. Und beide Arten würden durch den Bau von einer PV-Anlage in ihrem Lebensraum sehr sicher negativ beeinflusst werden. Oder wenn man im Zug von der Errichtung einer Anlage etwa Büsche oder Hecken entfernt, würde dies vor allem seltene Arten wie Raubwürger oder Neuntöter sicher auch sehr negativ treffen, insofern weil der Lebensraum natürlich selbst zerstört wird. Oder ein anderes Beispiel, die mittlerweile selten gewordene Grauamme, die eben auch auf Brachen brütet, die wäre auch sehr gefährdet und würde mit Sicherheit aus dem Lebensraum verschwinden, wenn man nicht Rücksicht auf sie nimmt.
Danke, Bernadette. An dieser Stelle gilt es vielleicht auch zu erwähnen, dass die Arten, die du da aufgezählt hast, sowieso nicht sehr weit verbreitet in Österreich sind und eher am absteigenden Ast sich befinden. Mhm. Also von dem her muss man die Thematik schon sehr ernst nehmen. Eben, wo es Gewinner gibt, gibt es auch immer Verlierer, beziehungsweise wo Verlierer sind, sind auch Gewinner. Welche Vogelarten könnten denn von den Photovoltaik-Freiflächen am Acker profitieren? Weil da gibt es ja auch schon einige Erkenntnisse.
Ja, du hast recht. Bei einer guten Planung und einer naturnahen Ausstattung und einer vogelfreundlichen Maat und so weiter könnten mitunter Vogelarten auch profitieren, wenn die Fläche bewusst ökologisch aufgewertet wird. Oder es können Arten sogar Nistplatzmöglichkeiten an den PV-Modulen selber finden, wie zum Beispiel die Bachstelze oder der Bluthänfling, weil beide Arten sind schon nachweislich, also quasi in den Modulgestängen als Nist, also mit im Nistplatz dort nachgewiesen worden. Die haben dort ihr Nest angebracht.
Haben wir Monitorings in Solarparks durchgeführt? Also woher wissen wir eigentlich, welche Vogelarten unter PV-Freiflächenanlagen leiden und welche eben auch profitieren können? Wie ist da die Datenlage?
Ja, also wir haben uns im Zuge einer Literaturstudie mehrere große PV-Freiflächenanlagen in Deutschland angeschaut, weil in Österreich gibt es die bis dato ja noch nicht. Also im Hinblick auf die Veränderung der Vogelartengemeinschaften vor und Nachbau. Und da hat sich eben gezeigt, dass der Bau einer PV-Freiflächenanlage in jedem Fall eine Veränderung des Standorts mit sich bringt. Auf der einen Seite hat es Bestandsrückgänge gegeben, aber auch Bestandszunahmen von gewissen Arten. Zweiteres aber wohlgemerkt immer nur dann, wenn gezielt große Freiflächen und mit einem entsprechenden Pflegekonzept angelegt worden sind. Also zum Beispiel selten gemähte Wiesen oder Brachestreifen und das aber immer wohlgemerkt nicht auf kleiner Fläche, also nicht auf wenigen Hektaren, sondern auf vielen Hektaren und nicht nur ein 3 Meter breiter Blühstreifen, sondern wirklich große Flächen, die da entwickelt worden sind. Und die Monitoring-Ergebnisse haben auch einige Überraschungen gezeigt, zum Beispiel, dass die Feldlerche die bebauten Solarflächen, also nicht nur die Randflächen, durchaus auch in höheren Bestandsdichten besiedeln hat können oder dass die erwähnte Grauammer auf Freiflächen auch Bestandszunahmen erfahren hat können. Und wie du schon gesagt hast, beides sind ja Arten, die in den vergangenen 20 Jahren in Österreich deutliche Bestandseinbußen hatten, zum Beispiel eben die Grauammer -92% oder die Feldlerche -46%. Und also es wäre schon grandios, sagen wir, wenn man da ja, Positives bewirken könnte. Es muss aber auch immerhin kritisch hinterfragt werden, weil die Ergebnisse ja aus Deutschland stammen und ob eben diese aus diesen Regionen auch ganz einfach auf österreichische Regionen übertragen werden können. Und das wird uns in Zukunft hoffentlich mit vielen begleiteten Monitorings in Österreich dann ja auch zeigen, ob das auch hier möglich sein wird können. Wichtig ist aber, dass die Ergebnisse offengelegt werden, damit wir eben mehr Wissen generieren können, welchen Einfluss PV-Anlagen auf Vogelarten haben können.
Alles klar, danke dir. Wie bringen wir uns denn eigentlich bei der Erstellung von Zonierungsplänen ein und was heißt das überhaupt genau? Weil man hört ja immer nur Zonierung, 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 aber ich glaube, die wenigsten wissen genau, um was es da genau geht.
Mhm. Ja, also wie bei der Windkraft sind auch beim Ausbau der PV auf der Freifläche Zonierungsplanungen oder wie sie auch heißen, Energieraumplanungen ganz besonders wichtig, denn ohne klare Regeln von der obersten Raumplanungsebene, also in dem Fall die Länder, besteht die Gefahr, dass auf Ebene der örtlichen Raumplanung, also die Gemeinden, die Standardwahl auf artenreiche oder strukturreiche Lebensräume fällt und das darf eben nicht passieren. Also zum Beispiel werden das artenreiche Mähwiesen oder gar Naturschutzflächen oder Blühflächen im Öpol. Das sind Flächen, die von den Landwirten für die Natur angelegt worden sind und für die erhalten sie Förderungen. Und derzeit wird leider diskutiert, ob solche Flächen nicht eben auch freigegeben werden sollen für die PV. Das wäre nicht optimal, sage ich jetzt einmal, weil diese wirklich mühsam vom Naturschutz erkämpft wurden. Also momentan stehen wir bei etwa 9,5% der landwirtschaftlichen Fläche in Österreich. Ja, und Zonierungsplanung, das Sie erwähnt, also wir würden uns wünschen, dass es sozusagen eine Einteilung gibt in Eignungszonen, Vorbehaltszonen und Ausschlusszonen. Und das sollte eben so ausschauen, dass möglichst frühzeitig auch der Naturschutz in der Planung integriert wird, also quasi in diesen Ausschlusskriterien auch der Naturschutz mit einfließt und eben, wie gesagt, auf der obersten überörtlichen Raumplanung. Und wir von BirdLife haben in Form eines Handlungsleitfadens Kriterien für die naturverträgliche Standortwahl, aber auch für die Ausgestaltung und das Flächenmanagement entwickelt. Und im Zuge dessen haben wir für ganz Österreich für besonders zu berücksichtigende gefährdete Vogelarten Tabu- und Vorbehaltszonen ausgearbeitet. Im Konkreten sind es Zonen für die Wiesenweihe, für die Kornweihe, die Zwergeule, Monellregenpfeifer und den großen Brachvogel. Und hier wäre es wünschenswert, wenn diese Zonen eben bereits bei der Planung von Eignungszonen oder auch bei der Planung von Einzel-PV-Projekten, also wenn Planungsbüros damit zu tun haben, berücksichtigt werden und eben in diesem Fall dann mit den regionalen ArtenschutzexpertInnen ein Austausch stattfinden kann. Und wir haben auch zudem sogenannte Weißstorchzonen definiert. Das sind jetzt keine klassischen Tabu- oder Vorbehaltszonen, sondern das sind Zonen im Nahbereich aktiver Weißstorchhorste, wo wir uns eben einen gewissen Anteil an Freifläche wünschen würden, in welchen oder auf welchen ein weißstorchfreundliches Mahdkonzept umgesetzt wird, um hier dem Weißstorch eben für die Nahrungslebensräume aktiv zu helfen.
Und welche Standorte sind dann unserer Meinung nach am besten geeignet für PV-Freiflächenanlagen?
Ja, also zunächst muss festgehalten werden, dass jeder Quadratmeter, der nicht auf der Freifläche gebaut wird, ein guter Quadratmeter PV-Anlage ist. Sprich, es sollte seitens der Bundesregierung, aber auch seitens der Länder wirklich alles getan werden, um hier noch mehr Anreize zu schaffen, dass eben PV auf das Dach oder auf die versiegelte Fläche kommt. Da aber, wie schon gesagt, dass in dieser Schnelligkeit, die es benötigt, nicht reichen wird, muss es eben eine Lenkung in Richtung ökologisch unbedenklicher Flächen gehen. Was könnte das sein? Das könnten Flächen im Bereich von Gewerbegebieten sein oder auf Parkplätzen oder Nahbereiche von Windkraftanlagen oder Flächen im Nahbereich von zum Beispiel Autobahnen oder Schnellstraßen, also als störungsreiche Bereiche, die, sofern sie nicht naturschutzfachlich wertvoll sind, vorrangig bebaut werden sollten.
Es ist irgendwie schwer zu glauben, dass die bereits verbauten Flächen in Österreich nicht ausreichen. Schließlich versiegeln wir ja täglich eine Fläche von umgerechnet ca. 16 Fußballfeldern. Da gibt es immer wieder Medienberichte dazu. Aber das hat ja vermutlich finanzielle Gründe. Also die Überdachung von beispielsweise Parkplätzen dürfte teurer sein als die Anlage auf Feldern. Oder was kannst du uns dazu genau sagen?
Also das, was ich dazu weiß, ist, dass die meisten Kosten bei der Anschaffung, klarerweise bei der Anschaffung entstehen, aber bei Freilandanlagen der Netzanschluss sehr, sehr teuer kommen kann. Und dazu hat es Berechnungen von der TU Wien oder vom AIT gegeben. Und nach diesen Berechnungen sind Freilandanlagen um einiges teurer bei der Anschaffung, aber je mehr Kilowatt-Peak-Leistung die Anlage hat, umso geringer sind dann hochgerechnet die Investitionskosten. Also das ist bei beiden Formen gleich. Also sowohl bei der Aufdachanlage wie auch bei der Freiflächenanlage heißt, ist es so, dass bei 50, 100 Kilowatt-Peak Leistung, also wenn man so eine große Anlage errichtet, der Unterschied dann tatsächlich nicht mehr so groß ist. Und insofern rentieren sich dann sowohl große Aufdachanlagen als auch Freiflächenanlagen. Das Problem ist aber, wie schon anfangs gesagt, der Faktor Zeit. Man wird viele, viele Aufdachanlagen brauchen oder viele überdachte Parkplätze in relativ kurzer Zeit, um das Regierungsziel bis 2030 zu erreichen. Und ja, mit Freiflächenanlagen ist das Ziel halt schneller erreicht, eben birgt aber die Gefahr, dass dies auf Kosten der Natur geschieht.
Danke, Bernadette. Wie steht es denn eigentlich um die Doppelnutzung, Stichwort Agro-PV?
Mhm. Ja, also Agro-PV ist an sich eine gute Sache, wenn es um die Vermeidung von Flächenverlusten geht, also Flächenverlusten beim Ausbau der Erneuerbaren, Stichwort Flächenkonkurrenz. In Wahrheit ist es ja eine Dreifach-Flächenkonkurrenz, also zwischen landwirtschaftlicher Produktion, Erzeugung von Erneuerbaren und Naturschutz. Denn also nicht immer ist ein Acker eine grausliche Ökowüste. Ein Acker kann ja auch Lebensraum sein, eben wie die schon erwähnte, für die schon erwähnte Wiesenweihe. Also das muss man sich dann auch anschauen. Oder aber es macht in vielen Fällen natürlich schon auch Sinn, auf einem Maisacker, der rein nur für Biotreibstoffernte liefert, hier eher eine PV-Anlage zu errichten, da diese da gibt's Berechnungen um das 50-fache mehr Strom liefert und Maisäcker wiederum tatsächlich tote Zonen für die Artenvielfalt darstellen. Also grundsätzlich ist Agro-PV gut, aber in der naturschutzrechtlichen Bewertung muss Agro-PV genauso betrachtet werden wie jede andere herkömmliche PV-Freiflächenanlage.
Wenn aber dann PV-Anlagen schon auf Wiesen und Äckern kommen sollen, welche Lebensräume sollen dabei aber jedenfalls ausgespart werden, welche Gebiete?
Mhm. Also in jedem Fall natürlich sollten es keine naturschutzfachlich wertvollen Flächen sein, die überbaut werden. Das sind zum Beispiel Flächen, die es heute nicht mehr so häufig gibt wie Trockenrasen, Hutweiden oder Feuchtwiesen. Weil solche Flächen beherbergen meistens eine Artengemeinschaft mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Oder wir sehen es auch als problematisch an, wenn bestehende strukturreiche Elemente oder strukturreiche Bereiche in einer oft leer geräumten Landschaft ihrer Überbauung zum Opfer fallen. Das sind eben Brachen, Böschungen, Büsche oder Einzelbäume. Also das dürfte nicht passieren.
Solche Anlagen werden ja auch immer eingezäunt, oder? Also warum ist das so und könnte man das nicht einfach lassen, damit die Gebiete für Tiere zugänglich bleiben? Weil sonst werden ja doch einige größere Gebiete einfach auch abgegrenzt und vielleicht Gebiete einfach getrennt, zerstückelt.
Mhm. Genau, also da hast du recht. Das ist aber zum Glück nicht immer so. Im Burgenland zum Beispiel werden Anlagen nicht immer eingezäunt, also häufig aber schon. Die Länder sind dabei, das auch gerade irgendwo auszuloten, habe ich mitbekommen. Das Ganze hat versicherungstechnische Gründe, also dass niemand die Anlage beschädigen kann. Wir von Bördler würden uns natürlich wünschen, dass die PV-Anlagen nicht gezäunt werden, eben um keine Barriere für Tiere darzustellen. Aber sollte sie eingezäunt werden müssen, sollte der untere Bereich eben 20 cm frei bleiben können.
Wir haben jetzt ja schon lange darüber gesprochen, wie es ist, wenn die PV-Anlage dann da ist. Aber wie schaut es denn eigentlich aus während der Errichtung? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ein größerer Störfaktor für die Vögel, wenn da einfach so Anlagen vielleicht während der Brutzeit errichtet werden. Mhm.
Genau. Eben wie ich vorher schon öfter erwähnt habe, muss man gerade bei Offenlandbrutvögeln besonders rücksichtsvoll sein. Also eben nicht in ein Gebiet, das relevant ist, zum Beispiel eben für den Wachtelkönig hineinzubauen, oder wir wissen nicht abschließend, wie Greifvögel auf die Errichtung oder beziehungsweise vor allem auf den Betrieb von PV-Freiflächenanlagen reagieren. Drum haben wir uns entschlossen, in unserem Handlungsleitfaden auch sogenannte Horstschutzzonen für gewisse gefährdete Greifvogelarten zu empfehlen bzw. zu einzufordern. Das betrifft konkret den Seeadler, den Kaiseradler, Schwarzmilan, Rotmilan und Sakerfalke. Und eben das im Hinblick auf die Vermeidung, dass es durch den Bau und insbesondere durch den Betrieb von diesen Anlagen zu Störungen kommen kann, die wiederum zur Aufgabe vom Brutplatz, also des Brutplatzes führt oder führen kann. Und dazu sollte es bei bekanntermaßen heikleren Gebieten entsprechende Vorhebungen geben, um eben die Horste rechtzeitig entdecken zu können und dann eben einen Abstand von 500 Metern zur PV-Anlage einhalten zu können. Weil gerade zur Paarungs- und Brutzeit sind die Vögel besonders sensibel. Oder es ist wichtig, dass bei Anlagen, die in Vorbehaltszonen, also eben die wir ausgewiesen haben, zum Beispiel großer Brachvogel oder Korn- oder Wiesenweihe, dass die Wartung eben nicht ausgerechnet zur Brutzeit durchgeführt werden soll, sondern davor oder danach. Ja, die Details kann man in unseren Kriterien nachlesen und genau, grundsätzlich fordern wir aber auch Abstandsregelungen zu Strukturelementen, also zu Wäldern sowieso, Hecken, größere oder kleinere Gewässer. Und konkret ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, etwa einen Abstand von 500 Metern zu Flüssen oder großen Gewässern, also wir haben es definiert, ab 30 Hektar einzuhalten, weil es verhindert werden soll, dass eine PV-Freiflächenanlage wiederum verhindert, dass zum Beispiel ein Flussabschnitt künftig renaturiert werden kann, was ja aktuell ein großes Thema ist, weil eine PV-Anlage doch mindestens 20 Jahre steht. Und andererseits auch haben wir deshalb einen Abstand zu Flüssen und Gewässern in unseren Handlungskriterien gefordert, weil es Studien gibt, die darauf schließen lassen, dass es Verwechslungen, also quasi der Solarmoduloberflächen mit Wasseroberflächen geben kann, was eben besonders für die wassergebundenen Vogelarten relevant ist. Und um das eben zu vermeiden, sollte doch ein Abstand zu echten Gewässern eingehalten werden.
Das ist sehr spannend. Gibt es dann eigentlich auch Kollisionen von Vögeln mit Solarmodulen?
Ja, also natürlich kann es auch zu Kollisionen kommen. Die Frage ist halt, wie häufig dies geschieht. Es gibt nach unserer Kenntnis nicht sehr viele Studien, die sich mit dieser Frage wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Grundsätzlich dürfte die Gefahr nicht riesig sein, aber ganz zu vernachlässigen wieder auch nicht. Ich habe da so ein paar Zahlen gefunden. In Südafrika gab es tatsächlich eine sehr, sehr ausführliche Schlagopferkartierung mit dem Ergebnis, dass dort statistisch betrachtet pro Hektar pro Jahr 4,5 Vögel im Solarpark sterben. Wobei es natürlich dann immer schwierig ist, wenn man etwa nur Federn findet, zu schließen, war das jetzt eine Kollision oder gab es eine andere Ursache. Eine andere Studie, die war in Kalifornien, glaube ich, ist die durchgeführt worden, kam auf 0,07 Todfunde pro Hektar pro Jahr. Also man sieht hier, braucht es wirklich noch weitere seriöse Studien, nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus Österreich, um da mehr Klarheit zu bekommen. Mhm.
Weitere Risikofaktoren für Vögel sind ja auch zum Beispiel die Barrierewirkung und die Blendung, wurden vermutlich auch noch nicht gut untersucht. Oder kann man da auch schon was dazu sagen?
Ja, da hast du recht. Es ist schwierig, weil bei der Blendung ist es in den meisten Fällen auch schwer zu bestimmen. Also welcher Störfaktor hat überwogen, wenn es zu einer Vertreibung einer Vogelart aus dem Lebensraum gekommen ist zum Beispiel. Also war es jetzt die vertikale Struktur der Module, die gestört hat, oder was tatsächlich die Blendung. Ich kann mir aus dem, was es in der Literatur zu lesen gibt, vorstellen, dass die temporäre Blendung zum Beispiel für einen brütenden Vogel am Nest jetzt nicht wirklich diesen vom Brutplatz vertreibt. Da sind wahrscheinlich Störungen anderer Art wahrscheinlich relevanter. Die Barrierewirkung ist auch so ein Thema. Es ist durchaus vorstellbar, dass bei traditionellen Zugrouten oder Rastplätzen eine großflächige PV-Anlage zu Irritationen führt. Da sind wir wieder beim Thema der Kollisionen. Wenn zum Beispiel wassergebundene Vögel nachts ziehen und insbesondere von Süd nach Nord, also im Frühjahr, wo die Solarmodule ja meistens nach Süden gerichtet sind und diese dann mit Wasserflächen verwechselt werden können und dann natürlich die Vögel möglicherweise landen möchten und dann aber kollidieren. Es kann aber angenommen werden, dass Standvögel sich eher an solche Anlagen dann als potenzielle Gefahrenquelle gewöhnen als eben Zugvögel oder Gastvögel, die halt das erste Mal auf eine solche Anlage treffen.
Du hast ja im Rahmen des Handlungsleitfadens eine unter Anführungszeichen ideale Photovoltaik-Freifläche ausgearbeitet. Wie schaut die aus?
Ja, also es gäbe Möglichkeiten, dass man eine PV-Freiflächenanlage so gestaltet, beziehungsweise die Pflege der Fläche so gestaltet, dass sie auch einen Mehrwert hat für die Biodiversität. Grundsätzlich liegt ihm aber halt immer zugrunde, dass der Standort an sich passt. Sprich, dass keine wertvollen Lebensräume zerstört worden sind oder keine Störungen vor allem für Offenlandvogelarten bestehen. Zum Beispiel denken wir an eine Fläche, die nahe einer Autobahn liegt, also in gewisser Weise bereits vorbelastet ist und die keinen naturschutzfachlich hohen Wert aufweist. Also zum Beispiel keinen Wert für, also oder eine Fläche, die für Futtermittel oder für Biotreibstoff verwendet wird. Und grundsätzlich wäre es wichtig, bei Großanlagen, dass auf der Fläche der PV-Anlage genügend Freifläche erhalten bleibt oder hergestellt wird für die naturverträgliche Bewirtschaftung. Das benötigt natürlich in Summe mehr Fläche, was oft in Kritik steht, aber der Nutzen von biodiversitätsfördernden Maßnahmen ist ja für die Umgebung meistens, sage ich jetzt einmal, ackerbaulich genutztes Grünland oder Grünraum doch sehr hoch. Und man sollte, denke ich, das immer unter diesem Gesichtspunkt auch betrachten. Wir würden uns wünschen, dass Großanlagen nur maximal mit 40% überschirmt werden, also von Solarmodulen. Wobei wichtig wäre, dass diese große Freifläche möglichst groß und zusammenhängend geplant wird und weniger jetzt Freifläche in die Abstände zwischen den Modulzwischenreihen zu planen, weil eben die Untersuchungen von solchen großen Anlagen gezeigt haben, dass es vor allem die größeren Freiflächen sind und nicht die Modulzwischenreihen, wo die größten Artenanzahlen und Dichten nachgewiesen werden konnten. Und ja, eine ideale PV-Freiflächenanlage könnte zum Beispiel im Norden, also wo der Schatten die Sonne nicht stört, eine längere und breite, also mindestens 3 Meter breite Hecke beinhalten. Die sollte bestmöglichst mehrstufig aufgebaut sein. Es können auch Baumarten, weiß ich nicht, wie Traubenkirsche oder Vogelbeere mit eingepflanzt werden oder Einzelsträucher bereichern auch eine große Anlagenfläche. Und grundsätzlich gilt halt immer bitte, bitte an den Standort angepasste und regionaltypische Pflanzen verwenden. Das gilt sowohl für die Gehölze als auch für die Wildkräutersamenmischungen, so man solche ausbringt. Genau, das bringt mir eigentlich auch zum nächsten Punkt. Also wenn ich zum Beispiel eine vormalige Ackerfläche habe und diese eben mit PV überbaue, dann hilft es der Artenvielfalt eben ungemein, wenn ich Wildkräutersamenmischungen aufbringe und die aber auch entsprechend pflege. Also die muss man entsprechend pflegen, um auch wirklich eine artenreiche Wiese zu erhalten. Pflege bedeutet, die Maat sollte nicht vor dem 15. Juni stattfinden und möglichst gestaffelt erfolgen. Das heißt, eine Fläche wird zum Beispiel eben am 15. Juni gemäht, die andere am 15. Juli und dann jeweils wieder 8 Wochen versetzt später. Das hat den Grund, dass eben zum Beispiel Bodenbrüter geschützt werden oder Insekten tatsächlich ihre Entwicklung vollenden können oder Wildblumen eben auch zur Aussamung, zur Reife kommen können. Sonst gibt es noch eine sehr einfache, praktikable, aber sehr für die Artenvielfalt förderliche Maßnahme, das ist die Anlage von Bracheflächen, also etwa zum Beispiel 6 Meter breite Streifen, die nur alle 2 bis 3 Jahre gemäht werden. Da finden vor allem Finkenvögel wie der Stieglitz reichlich Samen oder eben können Insekten in den abgestorbenen Pflanzenstängeln überwintern. Ja, und so seltsam es für manche klingen mag, auch Streifen, die jährlich umgeackert oder gegrubbert werden, sind wertvolle Elemente, weil hier finden Vögel, die im offenen Boden für die Nahrungssuche benötigen, einen reichlich gedeckten Tisch. Und wer alles perfekt machen will, der oder die legt auch eine Flachwasserzone an. Die ist deshalb so wichtig, weil die kann in vielen Tierarten als Tränke dienen oder je nach Tiefe zum Beispiel auch Amphibien als Laichhabitat dienen.
Danke, das waren jetzt sehr viele wichtige Informationen zum Thema. An dieser Stelle möchte ich dich noch fragen, beziehungsweise um abschließende Worte bitten.
Genau. Ja, das Thema ist ein viel diskutiertes, das ist klar. Einerseits möchten wir alle, dass die Klimakrise überwunden wird, wünschen uns möglichst viel erneuerbare Energien, aber die soll nicht auf die freie Fläche kommen. Wir wünschen uns, dass der Ausbau der Erneuerbaren wirklich vorangetrieben wird, also wir von BirdLife. Und es braucht große Anstrengungen, das ist ganz klar. Als allererstes sind aber auch die Bundesländer gefragt, weil sie haben ja die Raumordnungskompetenz, dass sie eben schnell Verordnungen für ihre Zonierungsplanungen erlassen. Wie schon eingangs erwähnt, Zonierungen auf überörtlicher Ebene sind äußerst wichtig, um eben die verschiedenen Bereiche, also zum Beispiel die Netzanschlusskapazitäten, die raumplanerischen Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, den Naturschutz und so weiter, also das große Ganze im Blick zu haben und die beste Lösung hier zu suchen und zu finden. Und ja, es wird da und dort große Flächen auf der Freifläche benötigen, da wir eben in der geforderten kurzen Zeit, die wir noch haben, um das Weltklima nicht vor diesen gefürchteten Kipppunkten aufzuheizen, mit vielen Kleinprojekten auf Dachflächen mit ziemlicher Sicherheit, da werden wir nicht vorankommen können, leider. Deshalb noch einmal, es braucht großräumige Zonierungspläne, die den Naturschutz mit berücksichtigen und nicht links liegen lassen, denn nicht nur die Energiewende, so wie es oft heißt, ist von öffentlichem Interesse, sondern auch der Erhalt bzw. die Wiederherstellung unserer Natur ist ebenso von öffentlichem Interesse. Denn vor allem gesunde Ökosysteme können die Folgen der Klimawärmung abpuffern und deshalb darf Naturschutz nicht als hinderlich, sondern als der wichtigste Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise angesehen werden.
Schöne Abschlussworte. Danke. Danke auch an Sie, liebe ZuhörerInnen. Genauere Informationen zum Nachlesen finden Sie auf unserer Website einerseits unter Forschung, Publikationen oder auch unter Forschung, Stellungnahmen und Positionen. Ich verlinke aber alles in der Infobox dieser Podcast-Folge, was wir da zum Thema so ausgearbeitet haben. Wenn Ihnen solche Podcast-Folgen gefallen, abonnieren Sie doch unseren Podcast, teilen Sie ihn gerne auf Social Media oder schreiben Sie uns eine Mail an socialmedia@birdlife.at. Wir würden uns freuen, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden, sofern finanziell möglich, oder eben auch eine Spende da lassen für unsere vielseitige Vogelschutzarbeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lisa Lugerbauer von BirdLife Österreich. Thank you.